Breitbandbesprechung.
Ja, wir legen heute einen Kompromiss vor zur Einführung von Speicherfristen, um schwerste Straftaten in Zukunft besser aufklären zu können und aber vor allen Dingen, um den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofes gerecht zu werden. Das heißt, wir schaffen eine ausgewogene Balance zum einen zwischen Sicherheitsinteressen und zum anderen den Bürgerrechten.
So Justizminister Heiko Maas zu den Leitlinien für eine neue Vorratsdatenspeicherung. Die hat er diesen Mittwoch vorgestellt. Die angeblich ausgeglichene Balance zwischen Sicherheitsinteressen und Bürgerrechten, die wurde allerdings nicht so von allen Seiten erkannt.
Im Netz hagelte es jedenfalls ziemliche Kritik zum Vorstoß. Der Bund deutscher Kriminalbeamter, aber auch ein paar Datenschützer befanden das ganze Projekt hingegen als gut, beziehungsweise verrissen es nicht total. Ein valider Kompromiss sei das, so hieß es.
Aber was heißt das? Vor ein paar Jahren war die Vorratsdatenspeicherung ja noch wegen Grundrechtswidrigkeit abgeschafft worden. Darüber haben wir mit Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft gesprochen. Unsere erste Frage war, wie diese Leitlinien überhaupt zu bewerten sind. Fühlte einer mal vor, wie weit er gehen kann?
Ja, so in etwa würde ich das auch einschätzen. Es handelt sich offenbar um eine Art Testballon, den man steigen lässt, um mal zu schauen, wie die Reaktionen ausfallen. Und natürlich wird damit auch schon ganz klar, was die Marschrichtung für einen zukünftigen Gesetzentwurf sein sollte.
Die deutschen Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung wurden 2010 vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Vor fast genau einem Jahr hob der Europäische Gerichtshof die entsprechende EU-Richtlinie wieder auf. Inwiefern hat sich denn Heiko Maas, wie er sagt, die Kritikpunkte zu Herzen genommen? Inwieweit berücksichtigt er das, was die Gerichte damals monierten?
Nun, es gibt einige Punkte, die damals moniert wurden, eigentlich in beiden Urteilen. Beispielsweise das Fehlen eines Richtervorbehalts oder auch eine fehlende Eingrenzung der Daten, eine Unterscheidung nach verschiedenen Datenkategorien und eben auch eine unterschiedliche Behandlung der Daten. Einige dieser Punkte hat er jetzt umgesetzt. Zum Beispiel eben, dass es einen unbedingten Richtervorbehalt gibt, dass die Straftaten sehr genau definiert sind, für die jetzt die Vorratsdatenspeicherung eingesetzt werden kann. Es gibt allerdings ein Problem, was eigentlich bestehen bleibt, nämlich die Anlasslosigkeit. Das heißt, es werden die Daten von allen Personen gespeichert, vollkommen unabhängig davon, ob es bei ihnen irgendwelche Anhaltspunkte für die Verwicklung in schwere Straftaten gibt oder nicht. Und das war eigentlich der Kernkritikpunkt des EuGH und auch, also dieser Kritikpunkt ist meines Erachtens nicht ausgeräumt mit dem neuen Entwurf.
Also es wird weiterhin generell Grundrecht verletzt eigentlich.
Richtig.
Was muss man denn jetzt tun?
Als Provider.
Ja.
Die Provider sind verpflichtet, zum einen Verkehrsdaten aus der elektronischen Kommunikation, insbesondere Mobilfunk, aber eben auch das, was man im Internet tut, bis auf E-Mails, zu speichern. Das sind Daten, die geben Auskunft darüber, wo ich telefoniert habe, mit wem, wie lange, wann das war. Daneben sollen auch Standortdaten gespeichert werden. Das heißt, Daten, die Auskunft darüber geben, wohin ich mich bewege, wo entlang ich mich bewege. Und hier ist es ganz wichtig, nochmal genau hinzuschauen. Diese Standortdaten fallen natürlich immer an, wenn ich ein Telefonat tätige. Und insoweit, wie gesagt, werden die eigentlich schon von den Verkehrsdaten mit umfasst. Die Tatsache, dass hier Standortdaten nochmal gesondert gespeichert werden sollen, deutet darauf hin, und dass immer dann, wenn ich mich mit meinem Handy durch die Stadt bewege, es sich, selbst wenn ich nicht telefoniere, ständig in Funkzellen einloggt und damit eben festgehalten wird, wo ich mich in diesem Moment befinde. Selbst wenn ich das Handy überhaupt nicht benutze, hinterlasse ich also eine Datenspur, die aufgezeichnet wird. Diese Verkehrsdaten sollen für 10 Wochen aufgezeichnet werden, die Standortdaten für 4 Wochen.
Wäre es dann nicht ehrlicher, das Ganze immer noch Vorratsdatenspeicherung zu nennen?
Ja, selbstverständlich wäre das ehrlicher, denn das ist es. Es ist immer noch die anlasslose Protokollierung unseres Kommunikationsverhaltens. Daran hat sich jetzt auch nichts geändert. Man hat das mit ein bisschen, ich sag mal, rechtsstaatlicher Tünche versucht zu versehen. Aber das ändert am Kern der Sache überhaupt nichts.
Da soll es ja jetzt Ausnahmen geben. Also so die Kommunikationsdaten zum Beispiel von kirchlichen und sozialen Einrichtungen, die sollen ja nicht gespeichert werden, genauso wenig wie die von Behörden. Die Daten von anderen, wie zum Beispiel von Journalisten, für die ja immerhin das Zeugnisverweigerungsrecht gilt, die dürfen aber gespeichert werden, aber nicht verwendet werden. Was ist denn der Sinn jetzt dahinter? Lässt sich sowas praktisch überhaupt umsetzen?
Ja, das ist einer der ganz, ganz großen Problempunkte eigentlich an diesem Entwurf. Der Umstand, dass man sich nun Gedanken über den Schutz von Berufsgeheimnisträgern macht, geht eigentlich auch auf das EuGH-Urteil zurück, weil der EuGH genau das angemahnt hatte. Die Art und Weise, wie das jetzt umgesetzt wird, ist, meine ich, eigentlich alles andere als verfassungsgemäß. Warum? Hier wird eine Unterscheidung gemacht zwischen kirchlichen, sozialen und behördlichen Einrichtungen auf der einen Seite. Deren Kommunikationsdaten werden noch nicht einmal gespeichert. Daneben gibt es aber eine ganze Reihe von anderen Berufsgruppen, die ebenfalls Verschwiegenheitspflichten unterliegen, beziehungsweise die ein Zeugnisverweigerungsrecht nach der StPO hätten. Rechtsanwälte, Ärzte, Apotheker beispielsweise. Und deren Daten werden gespeichert, aber sie unterliegen eben einem Abrufverbot. Da kann man sich natürlich als erstes fragen, warum sollen überhaupt Daten gespeichert werden, die hinterher nicht abgerufen werden dürfen? Viel wichtiger aber die Frage, welchen sachlichen Grund gibt es jetzt eigentlich, kirchliche, soziale, behördliche Einrichtungen einerseits anders zu behandeln als beispielsweise Rechtsanwälte, Apotheker, Ärzte? Mir ist nicht verständlich, warum diese Berufsgruppen weniger schutzwürdig sein sollen als beispielsweise kirchliche oder soziale Einrichtungen. Ja, hier kann man sich fragen, ist das eigentlich verfassungsgemäß? Aus meiner Sicht verstößt es gegen Artikel 3, gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, weil es keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung gibt.
Ein anderer interessanter Aspekt ist ja vielleicht, SPD-Chef Sigmar Gabriel hat ja immer als Argument für die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung die Anschläge auf Charlie Hebdo im Januar dieses Jahres genannt. Dabei gibt es ja in Frankreich die Vorratsdatenspeicherung und trotzdem hat es nichts gebracht. Oder ist es so, dass die Vorratsdatenspeicherung überhaupt gar nichts damit zu tun hat, wie dieser Fall gelaufen ist?
Ja, tatsächlich hat die Vorratsdatenspeicherung auf die Geschehnisse in Frankreich eigentlich überhaupt keinen Einfluss gehabt. Zunächst einmal war sie natürlich nicht geeignet, diese Anschläge zu verhindern. Die Befürworter der Vorratsdatenspeicherung haben ja früher immer gerne behauptet, man könne terroristische Anschläge damit verhindern. Nachdem das nun ganz offensichtlich nicht stimmt, schwenkt man eben um auf das Narrativ, wir brauchen es aber, um nachträglich Netzwerke aufzuklären, um die Straftaten effektiv verfolgen zu können. Und das hätte beispielsweise in dem französischen Fall auch relativ wenig gebracht, denn diese Attentäter haben untereinander gar nicht mit eigenen Handys, sondern mit den Handys ihrer Freundin kommuniziert, sodass man im Nachhinein auch nur weiß, aha, da gab es offenbar Gespräche zwischen den Handys dieser Freundin. Was da gesprochen wurde, weiß man nicht und auch nicht, wer dann dieses Handy konkret benutzt hat. Also auch da sieht man, die Vorratsdatenspeicherung hätte, selbst wenn es sie gäbe, ganz klare Grenzen, was die Verfolgung angeht.
Es gibt also eigentlich gar keine Erfolgsbeispiele für die Vorratsdatenspeicherung.
Genau, meines Wissens gibt es keine und zu diesem Schluss kommt eben auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, ebenso wie das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, die beide in Studien zu dem Schluss gekommen sind, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht zur Aufklärungsquote beiträgt.
Sagt Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft. Eine Meinung zum jüngsten Vorstoß von Justizminister Heiko Maas in Sachen Vorratsdatenspeicherung.
Aber sind die Daten, die da nun erhoben werden sollen, aus überwachungstechnischer Sicht überhaupt ein Quantensprung? Das haben wir Ulf Burmeier, Richter am Landgericht Berlin, gefragt.
Ich habe mich das in letzter Zeit auch gefragt, und zwar einfach deswegen, weil wir ja in Deutschland schon de facto eine sehr weitgehende freiwillige Vorratsdatenspeicherung seitens der Provider haben. Das heißt also, wenn man sich die Daten anschaut, die jetzt nach den Leitlinien des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz gespeichert werden sollen auf der einen Seite und die Daten, die die Provider bislang auch ohne gesetzliche Verpflichtung schon freiwillig gespeichert haben, dann stellt man fest, dass es eigentlich gar nicht mehr so viele Daten sind, die da zusätzlich gespeichert werden sollen. Insofern kann man sich ein bisschen fragen, warum in der Tat noch so viel Aufhebens jetzt gemacht wird um diese Neuregelung. Ich denke, es handelt sich zu guten Teilen jedenfalls einfach um eine Art symbolisches Entgegenkommen gegenüber den immer wiederholten Forderungen der Sicherheitsbehörden, die ja vertreten, dass nur die Vorratsdatenspeicherung geeignet sei, die Verbrechensbekämpfung zu fördern.
Heiko Maas, der Bundesjustizminister, der sprach ja von einem die Grundrechte schonenden Vorschlag. Was verstehen Sie denn als Verfassungsrechtler unter Grundrechte schonend?
Grundrechte schonend ist in der Tat sicherlich kein technischer, juristischer Begriff. Es handelt sich da eher, denke ich, eher um einen politischen Begriff. Aber wenn man den mal so ein bisschen runterbricht, dann will der Justizminister damit wahrscheinlich andeuten, dass es sich um eine Regelung handelt, die zwar in Grundrechte eingreift, das aber weniger scharf tut, als es auch möglich wäre. Aber da muss man natürlich ganz klar sagen, das ist ein klarer Fall von Neusprech. Denn es ist ja immer eine theoretisch noch schärfere Regelung denkbar. Insofern, glaube ich, kann man mit diesem Begriff Grundrecht schon eigentlich nicht so wahnsinnig viel anfangen.
Wie müsste denn eine Vorratsdatenspeicherung aussehen, die mit den Grundrechten vereinbar ist? Oder ist sowas gar nicht denkbar?
Also nach meiner persönlichen Auffassung ist das gar nicht denkbar, einfach weil die informationelle Selbstbestimmung voraussetzt, dass man Daten nur mit einem bestimmten Zweck speichert. Und die Vorratsdatenspeicherung zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass Daten ohne einen konkreten Zweck gespeichert werden, einfach auf Vorrat über jedermann, auch wenn es überhaupt keinen konkreten Verdacht gibt, noch nicht mal die Sorge, dass jemand sich strafbar machen könnte und auch keine sonstige konkretisierte Gefahr. Das heißt also aus meiner Perspektive kann das eigentlich gar nicht denkbar sein, aber das Bundesverfassungsgericht hat seine Rechtsprechung hier ja eingeschränkt. Also es hatte zwar fast 30 Jahre lang konsequent vertreten, dass eben dieser konkrete Speicherzweck von vornherein feststehen muss. Das hat es aber in seiner Entscheidung über die letzte Vorratsdatenspeicherungsregelung aus dem Jahr 2010 aufgegeben. Da hat es also eine Rechtsprechung geändert in diesem Punkt. Insofern muss man sagen, gibt es durchaus eine Regelung, eine denkbare Regelung, die mit den Grundrechten vereinbar ist. Diese muss allerdings dann eben sehr strenge Verwendungszweckregelungen erfüllen. Und der Justizminister jedenfalls denkt ja auch, dass die jetzt vorgeschlagenen Leitlinien dem entsprechen.
Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen kann, was Sie jetzt gesagt haben, sind Sie auf der einen Seite der Meinung, dass was da jetzt passiert, gar nicht so viel weitreichender ist als das, was wir schon haben und dass man auf der anderen Seite im Detail noch etwas ausbessern kann. Ist das richtig?
Na, ich denke schon, dass die Regelung insofern gravierend ist, als sie eben ein Prinzip vorsieht, das jeden einzelnen Bürger oder jede einzelne Bürgerin als prinzipiell gefährlich und verdächtig ansieht. Und das ist eine Grundhaltung, die ich in einem Rechtsstaat für schlechthin unvertretbar halte. Allerdings muss man, wenn man sich die Daten anschaut, die effektiv gespeichert werden, einfach vor Augen führen, dass derzeit schon seitens der Provider teilweise zu Recht, teilweise sogar auf sehr wackeliger rechtlicher Grundlage große Datenmengen freiwillig gespeichert werden, auf die die Sicherheitsbehörden auch zugreifen können. Deswegen denke ich, muss man bei der Bewertung differenziert vorgehen. Was die Daten angeht, ist die Regelung, denke ich, nicht so gravierend, wie es teilweise jetzt in der juristischen Diskussion den Anschein hat. Wenn man sich aber das juristische Prinzip anguckt, das dahinter steht, oder auch das politische Prinzip, dann finde ich diese Regelung höchst problematisch.
Also nicht wirklich Grundrechte schonend, so wie es Heiko Maas darstellte. Der Richter Ulf Burmeier war das mit seiner Einschätzung zur Vorratsdatenspeicherung.